Liebe Schwestern und Brüder, Nachfolge, Christus ähnlicher werden. So haben wir das Thema genannt. Nun ist ja Nachfolge kein Thema, das für uns ein ganz neues wäre. Wir haben schon vermutlich viele Predigten, viele Texte dazu gehört, gelesen und vermutlich die allermeisten von uns auch schon darüber nachgedacht, was denn Nachfolge bedeutet. Was Nachfolge vielleicht im Sinne der Bibel bedeutet, welche Geschichten wir da aus der Bibel kennen. Und dann aber natürlich auch die Frage, was Nachfolge für uns ganz persönlich bedeutet. Denn darum geht es ja. Was bedeutet Nachfolge für mich? Die Nachfolge beginnt meines Erachtens zuallererst mit einer Einladung. Jesus Christus lädt uns zum Glauben ein. Schön nachzulesen in den Texten ganz am Anfang des Johannesevangeliums, als es dort heißt oder berichtet wird, dass die Jünger Jesu immer ihre Freunde, Bekannte einladen mit den Worten, komm und sieh, begegne Jesus Christus und schau dir an, wer er ist, was er tut und wie er lebt. Und das passiert dann auch. Die Menschen, die das erzählt bekommen, kommen zu Jesus, begegnen ihnen auf ganz unterschiedliche Art und Weise, begegnen ihm auf unterschiedliche Art und Weise und dann verändert das etwas in ihrem Leben. Man könnte vielleicht sagen, dass sie dadurch so eine Art Berufung erfahren. Jesus ruft sie und sagt, komm, komm mit und folge mir nach. Und dann folgen die Jüngerinnen und Jünger ihm, gehen mit. Teilweise ganz körperlich, weil sie ihn als Jünger, die, wie wir sie in der Bibel dann finden, wirklich begleiten auf seinem Weg, den er geht. Andere, so lesen wir, die bekommen davon etwas mit, gehen sozusagen im Geiste mit, unterstützen das, obwohl sie in ihrem gewohnten Umfeld bleiben. Und andere wiederum, Jünger, die Jesus ruft, gehen nicht mit, werden vielleicht damit gar nicht zum Jünger. Ich denke an die Geschichte des reichen Jünglings, der eigentlich auch zu Jesus kommt und sagt, ich möchte dir nachfolgen. Und als Jesus ihm die Tragweite dessen aufzeigt, was Nachfolge bedeutet, er dann doch sich wieder abwendet und sagt, nein, das kann ich nicht. Das erfordert und verlangt von mir zu viel. Gerade in dieser Geschichte spannend, was Jesus denn eigentlich verlangt. Er verlangt eigentlich, dass die Jüngerinnen und Jünger ihm ähnlicher werden. Versuchen, das zu leben, was er auch lebt, was er in diese Welt bringt. Aber was ist es denn? Ich möchte mit Ihnen gern so einen kurzen, knappen Durchgang durch diesen biblischen Befund einmal machen, was denn dort behauptet wird, was Jesus tut. Denn wenn wir ihm ähnlicher werden wollen, dann müssen wir ja eigentlich wissen, was er tut. Vermutlich müsste ich das jetzt gar nicht zusammentragen. So in meiner Idee dachte ich habe eh nicht so viel vorbereitet. Ich könnte mal hier durch die Reihen gehen und einfach Sie und euch fragen, was denn Jesus tut. Da wird mir aufs Allermeiste wahrscheinlich auch kommen. Also versuchen Sie mal zu überlegen, was tut denn Jesus eigentlich? Er verkündet das Evangelium. Das ist noch sehr breit, aber doch der ganz wesentliche Inhalt. Er erzählt von Gott, vom Himmelreich und von der Tatsache, dass Gott uns Menschen liebt und dass wir durch den Glauben an ihn, an Jesus Christus, das ewige Leben haben können. Zunächst die Vergebung der Sünden und dann aber das ewige Leben. Das ist in kurzen Worten das Evangelium. Spannend aber auch, dass Jesus Christus Gott immer wieder seinem Vater die Ehre gibt, also ihn verehrt. So lesen wir in Matthäus 11, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde. Also für Jesus ist dieser Bezug zu Gott wichtig und ihm auch die Ehre zu geben. Jesus Christus betet. Immer wieder, wenn es eng wird im Leben, zieht er sich zurück, ob in die Einsamkeit oder auf einen Berg, dann betet er und sucht die Beziehung und die Nähe zu seinem Vater, zu Gott. Er betet und bringt uns dann nahe, wie wir beten können mit dem Vater unser, das wir in jedem Gottesdienst sprechen. Was macht er noch? Er steht Menschen bei in Not. Wir haben vor 2 Wochen die Geschichte von der Stillung des Sturmes gehört, als die Jünger da wirklich in Angst waren. Dann kommt Jesus und steht ihnen bei, stillt den Sturm. Jesus heilt Kranke. Menschen, die wirklich körperlich krank sind, Menschen, die psychisch krank sind, die heilt er, macht er gesund. Er lindert Not. Bei der Speisung der 5000 lindert er den Hunger und auch an anderen Stellen lädt er dazu ein, mit den Armen das zu teilen, was wir haben. Er lindert Not. Dann ist Jesus jemand, der sich einmischt in Streitgesprächen mit Andersdenkenden, mit den Pharisäern, mit den Schriftgelehrten, aber auch mit anderen Personen. Er mischt sich ein bei der Tempelreinigung, als ihm der ganze Kult und das alles, was da passiert, einfach zuwider ist. Er mischt sich ein und setzt sich ein für diese Botschaft, die ihm wichtig ist, für ein Leben, das ihm wichtig ist. Was tut Jesus? Er begründet eine Gemeinschaft, eine Familie. Nicht eine über Blutsverwandtschaft, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Eine Gemeinschaft. Wir glauben und leben miteinander. Für mich eine ganz wichtige Beobachtung an vielen Stellen in dem, was Jesus tut. Jesus stellt immer den Menschen an erste Stelle. Über Gesetze, über Gebote. In der Geschichte, wo es darum geht, ob er jemanden gesund machen darf am Sabbat, am Sonntag, wo das eigentlich nicht erlaubt war, wird ganz klar, die Not des Menschen und damit der Mensch selber steht über den Gesetzen. Jesus sieht als erstes immer den Menschen, immer die Person, die ihm gegenübersteht. Und Jesus verändert die Gesellschaft. Oder vielleicht ist das ein bisschen hochgegriffen, man könnte auch sagen, er setzt sich über Konventionen der Gesellschaft hinweg, indem er mit Ausgegrenzten redet, indem er mit Frauen redet, indem er mit den Kindern redet und sich auf sie bezieht. Alles Dinge, die in der damaligen Gesellschaft überhaupt nicht üblich waren. Und auch in diesen Dingen wird wieder deutlich, es geht um den Menschen. Und zwar um jeden Menschen, ganz egal welchen Geschlechts, ganz egal welche Hautfarbe, ganz egal ob arm oder reich, der Mensch ist das Wichtige. Um ihn geht's Jesus. Und schlussendlich leidet Jesus. Ja, natürlich am Kreuz leidet er und auch auf dem Weg dorthin. Aber man hat in vielen biblischen Geschichten auch den Eindruck, er leidet oft an dem, dass viele Menschen verstockt sind, zu sind, sich mit dieser Botschaft des Evangeliums einfach nicht erreichen lassen. Er in manche Städte, in manche Dörfer kommt und diese Botschaft weitergeben will und erfahren muss, dass Menschen das einfach nicht wollen. Auch da leidet er. Und schließlich stirbt er. Er stirbt für seine Freunde, für uns. Es ist ihm wichtiger, diese Beziehung zu uns und diese Liebe zu uns zu leben. Und lieber stirbt er, als das aufzugeben. So ein ganz grober Überblick über das, was denn Jesus so alles tut. Und ich bin mir sicher, dass die eine oder der andere von Ihnen jetzt noch 3, 4 andere Dinge mindestens ergänzen könnte und sagen würde, mir wäre aber das oder das oder das noch wichtig. Ganz verschiedene Dinge tut Jesus. Und wenn wir jetzt fragen oder mit unserem Thema fragen, dass Nachfolge bedeutet, Christus ähnlicher zu werden, dann würde das in diesem Sinne bedeuten, wir versuchen, dem, was wir jetzt gerade gehört haben, einfach ein Stück näher zu kommen, vielleicht ähnlich zu handeln, Ähnliches für uns wichtig zu nehmen und auch hochzuachten. Und da könnte man vermutlich jetzt die ganze Liste durchgehen und bei manchen Dingen würden wir relativ schnell sagen, ja, das könnte ich auch mal versuchen. Bei anderen Dingen würden wir sagen, oh, das fällt mir aber extrem schwer. Und bei wieder anderen würden wir vielleicht sagen, das kann ich nicht. Das konnte nur Jesus. Und den Weg ans Kreuz musste vielleicht auch nur Jesus gehen. Und doch, glaube ich, ist ein entscheidender Punkt in der Nachfolge und in diesem Christus ähnlicher werden, dass wir uns zunächst eben auf diesen Jesus Christus ausrichten, uns mit ihm beschäftigen, die Texte lesen, ins Gebet gehen, miteinander ihn loben, Gott loben und so diese Nähe zu Jesus Christus finden. Ich glaube nicht, dass ein ähnlicher Werden dadurch geht, dass man einfach diese Bibeltexte wie so eine Art Handbuch liest und sagt, okay, und jetzt mache ich es genau gleich. Das wird nicht funktionieren, glaube ich, weil es diese innere Verbindung und diese Beziehung zu Jesus Christus braucht, der versprochen hat, in uns zu sein, in uns zu wirken und uns genau dabei zu helfen, so zu leben, wie er es auch hat. Weil, so könnte man, okay, der Vergleich hinkt vielleicht ein bisschen, aber so könnte man es übertragen, weil er es ja auch nicht allein gemacht hat. Er war ja auch in Beziehung zu seinem Vater und hat versucht, aus dieser Beziehung zu leben. Und so ist es, glaube ich, auch für uns wichtig, dass Nachfolge bedeutet, diese Beziehung zu Jesus Christus zu suchen und dann zu versuchen, das zu leben, von dem hier geredet ist. Dann vielleicht auch ihn ganz direkt darum zu bitten, uns dabei zu helfen, dass wir uns verändern. Dass wir vielleicht den Blick weiten, dass wir uns wirklich aufmachen, um uns einzumischen. Oder um anderen in der Not beizustehen. Oder um den Menschen im Blick zu haben und nicht zuerst das zu sehen, was er denn tut oder was er denn nicht tut. Gerade dieser Punkt, merke ich, ist für mich immer wieder eine große Herausforderung. Wirklich den Menschen zu sehen, bei dem Gegenüber, mit dem ich es zu tun habe und nicht immer zuerst das, was die oder derjenige tut oder was die oder derjenige sagt oder was der andere denkt, sondern zu sehen, da ist ein Mensch. Und dieser Mensch, der kommuniziert mit mir gerade und hat vielleicht auch gerade eine Beziehung zu mir, auch wenn er ganz anders denkt. Es war für mich eine sehr intensive Woche, die jetzt hinter mir liegt. Ich werde nachher noch ein paar Dinge in der Zeit der Gemeinschaft dazu sagen. Ich war ja beim Kirchenvorstand bei uns in Fulda und wir haben um dieses Thema, um dieses geht, diese Frage, wie unsere Kirche jetzt zu diesem Beschluss der Generalkonferenz steht, wie wir uns zum Thema der Homosexualität verhalten wollen, wir haben intensiv miteinander gerungen. Ich glaube, ich kann mit Fug und Recht sagen, dass ich so eine intensive und lange und auch anstrengende Sitzung noch nie hatte. Und wir saßen als ganz unterschiedlich denkende Geschwister an einem Tisch. Zunächst der Bischof und wir 10, 11 Superintendenten und 2 Tage später dann der ganze Kirchenvorstand. Und wir haben gerungen, wir haben diskutiert, wir haben gebetet und was ich nie für möglich gehalten hätte, wir haben auch miteinander geweint. Und in all den harten Gesprächen und auch in dem Austausch über die Dinge, die wichtig sind, ist es uns immer wieder gelungen, den Menschen zu sehen, uns gegenseitig zu sehen. Nicht nur zu sehen, dass der andere anders denkt oder anders fühlt oder anders argumentiert, sondern zu sehen, es geht mir zunächst einmal um den Menschen. Und ich hoffe, dass wir das, was ich nachher vorstellen werde, dass uns das auch gelingt, das immer wieder in unsere Gemeinde und in unsere Kirche zu tragen, dass wir bei allem, was wir vielleicht unterschiedlich denken und sehen, den Menschen sehen. Dass wir bei allem, was wir tun, wie wir Evangelium verkündigen, wie wir uns um Menschen in Not kümmern, wie wir uns vielleicht auch für andere einsetzen, wenn es unterschiedlich sein mag, dass wir trotzdem immer wieder sehen, wir sind gemeinsam unterwegs und wir sind alles Menschen, die in den Augen Jesu Christi wichtig sind. Christus ähnlicher werden Unser Kirchenvater John Wesley, finde ich, hat das sehr schön beschrieben mit seinen sogenannten Gnadenmitteln, die er uns an die Hand gibt. Wo er einfach sagt, machen könnt ihr es nicht, aber ihr könnt in der Bibel lesen. Alleine und miteinander, da begegnet euch Gott und Gottes Gnade und Jesus Christus. Ihr könnt beten, auch alleine, aber auch miteinander. Er schätzt das gemeinsame Gebet sehr hoch. Ihr könnt fasten, etwas, was bei uns so ein bisschen aus der Mode gekommen ist, zu was uns aber der Bischof, Sie erinnern sich vielleicht, unser Bischof dazu aufgefordert hat im Vorfeld unserer Generalkonferenz. Wir können in den Gottesdienst gehen, miteinander singen, Gott ehren, eine Predigt hören, Hauskreise, vieles, was John Wesley beschrieben hat, nicht als Dinge, die wir tun können und dann wird's, aber als Möglichkeiten, als Mittel, so bezeichnet er das, die uns in besonderer Weise offen machen für die Gnade Gottes, wo Gott uns vielleicht in besonderer Weise begegnet. Und ich glaube, das macht für mich ein Stück Nachfolge aus, dass wir das tun, Jesus Christus uns öffnen, versuchen ihm zu begegnen, uns seinem Wort auszusetzen, miteinander diesen Glauben zu leben und dann tatsächlich hingehen und etwas tun. Trösten, Kranke heilen, soweit wir das können, in der Not bei anderen zu sein, uns einzusetzen für die Veränderung unserer Gesellschaft, für Gerechtigkeit, gegen Armut, für einen sinnvollen Umgang mit unserer Schöpfung. Dass wir uns dann dafür einsetzen, dass bei all dem, was auch in unserer Stadt und in unserem Land passiert, immer zunächst der Mensch im Blick ist und nicht nur irgendwelche Regelungen, die vielleicht manchmal auch gar nicht so sinnvoll sind. Und in diesem Miteinander von Ausrichtung auf Jesus und dann hingehen und tun, glaube ich, dürfen wir vielleicht Punkt für Punkt und manchmal vielleicht gar nicht wir selbst, sondern andere an uns feststellen, dass wir tatsächlich Jesus Christus ähnlicher werden. Ich hatte den Eindruck, dass uns das bei dieser Kirchenvorstandssitzung gelungen ist. Ich war beeindruckt davon, was dort passiert ist und wie sich Menschen auch verändert haben. Wie Kolleginnen und Kollegen, die erst gedanklich und inhaltlich wirklich so weit auseinander waren, sich aufeinander zubewegt haben und wir miteinander einen Weg gefunden haben, wie wir gemeinsam unterwegs sein können. Da hat sich für mich ein Stück weit etwas davon gezeigt, wie Jesus Christus wirkt und wie er auch verändern kann. Und das ist es, was ich Ihnen und was ich uns, was ich mir wünsche, dass Jesus Christus kommt und uns immer wieder berührt und uns dabei hilft, dass wir uns verändern und ihm immer ähnlicher werden. Amen.